Sehr geehrte Damen und Herren Landräte, Regierungsräte, werte Gäste und Medienschaffende. Ich begrüße Sie alle herzlich zur Novembersession. Heute Morgen hat mich der Winkel fast auf dem linken Bein verwischt. Ich musste also eher an den Parkplatz suchen, aber ich hoffe trotzdem, dass die Automobilisten wegen dem vollen Winkel jetzt nicht den Rathausplatz verstellen. Wir haben ja das Thema bei den Velo immer wieder, schon zweimal gehabt. Und wir haben in der Vergangenheit auch das Thema gehabt bezüglich Bikeweg, Trennung Bikerweg und Wanderweg. Und dazu habe ich ein Schreiben aus Schenken bekommen, luzernischen, wo einer das im Radio gehört hat, hat er einen Input gebracht, wie wir das vielleicht auch lösen könnten. Wie auch schon diskutiert, auf die versöhnliche Art, und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Es ist Luzerner Dialekt, ich probiere das auch einmal, und heisst Binnenand vorbei. Das Emmi fährt schier aus ihren Knochen, als hätte sie gerade ein Wespe gestochen. Der Max flüchtet mit einem riesen Satz, denn er macht einem schnellen Bikerplatz. Wie aus heiterem Himmel ist er da, sie haben von ihm keinen Ton vernommen. Kein Läuten, auch kein Rufen, warum die Wahrnehmung so nicht prüfen. Vor der Sicherheit braucht es nur eine kleine. Wer ist nicht schon in dieser Rolle gewesen? Mit Rücksicht und ein bisschen Verstand findet man Platz doch nebeneinander. Für Wanderer mit und ohne Hand hat der Gruppengeist halt schon einen Grund. Bei ihrem Hobby hängt es immer dran, dass man unterwegs auch schnurren kann. Darum ein Tipp an alle Radler, habt ein wachsames Auge, so wie die Adler. Sind ihr pressant in voller Fahrt, macht euch bemerkbar auf eine Art. Habt Verständnis für die Damen und die Herren, wenn sie mal den ganzen Weg versperren. Habt ihr einander wie bei militärischen Truppen, kann man nicht verlangen von der Wandergruppe. Bin einander vorbei, so wie man sagt, es ist ein Akt von Höflichkeit. Die Lösung ist klar wieder zugunsten der Wanderer. Biker müssen allein Rücksicht nehmen. Ich glaube, die Lösung liegt bei beiden ein bisschen. Aber dass die Wanderer gerne schnurren und nebeneinander laufen, das ist, glaube ich, auch klar. Wir haben, wie gesagt, Novembersession. Seit der letzten Session ist einiges gelaufen. Wir haben einen neuen Nationalrat im Saal. Herr Landrat Simon Stadler, ich gratuliere Ihnen nochmal im Namen vom Landrat, aber auch persönlich ganz herzlich zu Ihrer Wahl auf Bern. Und ich wünsche Ihnen für das ehrenvolle Amt Genugtuung in Bern, Kraft und Gabe für Uri jeweils den richtigen Knopf zu drücken. Und bleiben Sie weiter den Rest von dieser Legislatur im Einsatz hier im Landrat. Im Dezember wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber nachher wieder. Und viel Spass nochmal. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich sehe schon nächste Kandidaten für einen Wahlkampf im Saal im März. Und ich hoffe, wenn wir dann da wieder in den Wahlkampf einsteigen. Erstens wünsche ich euch allen viel Freude und ich hoffe auch, dass der Landrat, das Landratsbetrieb nicht allzu sehr wird darunter leiden. Damit meine ich jetzt nicht die 10 Vorstösse, die heute werden kommen, sondern sonst, dass man da beim Thema bleibt. Und wie das so ist im Wahlkampf, im Kanton Uri haben wir da gute Erfahrungen, dass man da wirklich den Betrieb weiterführt und nicht irgendwie fremde Themen reinbringt. Das wären meine einleitenden Worte. Somit wäre die Novembersession eröffnet. Entschuldigt haben sich Landrat Matthias Steinecker, Landrat Rudi Katri und Landrat... Nein, das wären die zwei, die reingekommen sind. Wir haben eine weitere Meldung. Tele 1 hat Erlaubnis für Traktandum 2.2 und 5.2 Aufnahmen drin zu machen. Das ist beides zum Thema Schiffsstation Telsplatte. Dann nochmal eine kleine Werbung im... Entschuldigung, es geht noch rasch was klären, bevor ich ein Zeichen erzähle. Entschuldigung. Als weiteres entschuldigt hat sich auch der Landrat Bruno Christen. Ich habe da am falschen Platz angeschaut. Intern möchte ich noch Werbung machen für den Brückenschlag Uri Zürich am 24. Januar. Anmeldetermin, Schluss wäre heute. Ich bitte uns Urner Landrat, da sich noch anzumelden. Es ist ein gutes Programm, sehr breit gefächert, vieles verrissen. Und es ist sicher auch eine Frage für die Vermarktung vom Kanton Uri gegenüber von den Zürcher. Und da würde ich uns Urner Landrat doch nahelegen, da teilzunehmen und auch ein gutes Bild abzugeben. Und ganz am Schluss ist es immer auch ein sehr gemütlicher Anlass, die Brückenschläge, sei es in Zürich oder auch in Uri. Könnt ihr euch doch heute noch anmelden. Ich glaube, es tut auch ein Auge zudrücken, wenn es jetzt noch halt erst morgen oder übermorgen passiert. Könnt ihr euch die Themen anschauen und meldet bitte doch euch auch noch für den Brückenschlag an. Dann sind als nächstes neben den Nationalratswahlen natürlich auch die Ständeratswahlen gewesen. Und da möchte ich doch auch noch der Regierungsrätin Heidi Zgragge ganz herzlich gratulieren zu der Wahl in Ständerat. Das Gleiche gilt auch für Pepi Titli für die Wiederwahl. Ich wünsche allen Anwesenden viel Spass in dem Amt und im Ständerat gute Zusammenarbeit zwischen euch zwei und gutes Netzwerken mit den anderen Ständerat, da wir unsere Urneranliegen dort gut vertreten werden sind und eventuell könnte korrigiert werden, wenn es im Nationalrat mit einem Sitz, den wir dort halt nur haben, nicht würde langen. Ich wünsche auch da viel Spass und Erfüllung und noch auch ein gutes Zuendbringen von dieser Legislatur als Regierungsrätin. Wir kommen zur Geschäftsliste. Gibt es da eine Wortmeldung, Landrat Theophil Zurflo, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle den Antrag, Rat Tangdum 5-2, Interpellation zu Theophil Zurflo, Sisiko zur Sperrung Stiftstag Telsplatte, zusammen mit dem Traktandum 2-2, Kantonsbeitrag für die Sanierungsschiffstation Telsplatte zusammen zu behandeln. Begründung: Der Kantonsbeitrag bezieht sich auf die Antworten in der IP und damit ist auch die Zusammenlegung gerechtfertigt. Ich danke für Ihre Zustimmung.
Danke für den Vorstoss. Der Antrag macht Sinn, dass man die Themen zusammen nimmt. Ich würde vorschlagen, dass man Traktum 5-2 gerade vor 2-2 bringt. Da kann der Interpellationär Stellung nehmen zu der Antwort und nachher können wir dann direkt ins Traktandum 2.2 übergehen, wo die Themen dann zusammen behandelt werden. Gibt es dazu Wortmeldungen? Wer für die Anpassung der Traktanden ist, das heisst 5.2 vorzunehmen, vor Traktandum 2.2, soll das mit dem Plus anzeigen. Minus Ablehnung. X Enthaltung. Die Abstimmung ist durch. Wir haben den Antrag einstimmig angenommen bei keiner Enthaltung. Ich danke. Wir kommen dann also vor 2.2 noch zu Traktandum 5.2. Wir kommen zu Traktandum 1, neue parlamentarische Vorstösse. 1.1 kommt ich zum Vorstoss vom Landrat Viktor Nager.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, in der Session vom 2. Oktober hat der Landrat eingehend über die Bedeutung der politischen Bildung für unsere Jugend debattiert. Und man ist sich grossmehrheitlich einig gewesen, dass das wichtig ist und hat das Postulat von Selin Huber nicht abgeschrieben, sondern überwiesen. Der Regierungsrat und der Erziehungsrat haben dort aufmerksam gemacht, dass im Lehrplan 21 die Anliegen politische Bildung auf verschiedenen Ebenen aufgenommen sind und verpflichtend müssen unterrichtet werden. Das ist ja wunderbar, wir finden es gut. Trotzdem haben wir das Anliegen unterstützt, dass das verstärkt wird und auch überprüft wird. Ich habe damals gesagt, wenn wir politische Bildung wirklich wollen, ernst nehmen wollen, dann müssen wir in erster Linie unsere Jugendlichen ernst nehmen. Das bedeutet, wir sollen ihnen Vertrauen schenken und ihnen Verantwortung übertragen. Sie sollen das Stimm- und Wahlrecht mit 16 Jahren bekommen. Nur so macht die politische Bildung in der Volksschule auch wirklich Sinn. In dieser Meinung bin ich auch unterstützt worden von der Andrea Schäuber, von der Ratskollegin. In den letzten zwei Jahrzehnten hat man manchmal den Eindruck gehabt, dass die Jugend sich nicht besonders für Politik interessiere. Aber das scheint sich heute stark verändert zu haben. Viele Jugendliche haben nämlich gemerkt, dass die politischen Entscheidungen von heute ihre Zukunft nachhaltig beeinflussen. Das bestätigen mir auch die Jungpartien, die anlässlich von der Politur an der kantonalen Mittelschule von der letzten Woche ein deutlich gestiegenes Interesse an politischen Fragen festgestellt haben. So beschäftigen Themen wie Klimaveränderung, Sicherung von der Sozialwerke, Altersvorsorge, Digitalisierung und Arbeitsplätze, medizinische Versorgung und so weiter, mittlerweile die Jugendlichen so sehr, dass sie sich viel stärker für ihre Anliegen einsetzen, dafür auch sogar auf die Strasse gehen und sich auch vermehrt wieder in Jungpartien oder in politischen Organisationen engagieren. Unsere Jugend setzt damit deutliche Zeichen. Sie will ernst genommen werden und sie will Mitverantwortung tragen und sie ist auch reifer geworden in politischen Fragen. Schon im Jahr 2008 hat damals die JUSO eine Initiative für das aktive Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren eingereicht. Und der Regierungsrat hat dort schon das Anliegen als berechtigt empfunden und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Annahme der Initiative empfohlen. Er hat dabei auch schon auf die demografische Entwicklung aufmerksam gemacht, die für so eine Senkung spreche. Und er traut, hat dort schon im Jahr 2008 den 16-, 17-Jährigen die Teilnahme am politischen Prozess zugetraut. Die demografische Entwicklung, wie ihr wisst, ist heute noch viel mehr ein Thema als vor 10 Jahren. Damals ist das Anliegen leider abgelehnt worden. In der Schweiz kennt bisher nur der Kanton Glarus das Stimm- und Wahlrecht 16. Bei den Partien ist aber ein Umdenken im Gang. Das zeigen die Umfragen in Bundesbern. Gestern habe ich das Echo der Zeit gelost und ich bin voll aufmunitioniert worden, weil in dem Bericht ist ganz klar ausgedrückt worden, dass eigentlich alle Partien, die SVP noch ein bisschen Bedenken hat, aber alle anderen Partien sind heute auch der Meinung, dass man das alle unbedingt prüfen muss. Und wie gesagt, Glarus, was es schon hat, hat man jetzt auch Untersuchungen gemacht und man hat festgestellt, dass die 16-, 17-Jährigen mehr gehen wählen und abstimmen wie die 20- bis 25-Jährigen. Das Gleiche hat man auch in Österreich festgestellt, wo auch Stimmrecht 16 kennt. Also es ist nicht so, dass die 16-, 17-Jährigen jetzt Stimm- und Wahlabstinenter wären wie die etwas älteren. Im Kanton Appenzell-Ausserrhoden ist übrigens eine Totalrevision von der Verfassung in Bearbeitung und dort ist die Stimm- und Wahlrecht 16 auch vorgesehen. Und in verschiedenen Kantonen läuft dort jetzt auch etwas Luzern, Basel, Zürich, Bern. Und die Jugend verschafft sich schweizweit ja weltweit vermehrt Gehör und das wird von der Politik offensichtlich positiv aufgenommen. Ich bin der Meinung, dass wir im Kanton Uri ein Zeichen für unsere Jugend setzen sollten. Gemeinsam mit meinen Unterzeichnenden, Zweitunterzeichnenden, die ich zum Glück in allen Partien gefunden habe, mit der Selin Huber, mit dem Elias Arnold und mit dem Thomas Sicher, bin ich der Meinung, dass unsere Jugend fähig und willens ist, bereits mit 16, 17 Jahren aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Schenken wir doch unseren jungen Mitbürgerinnen unser Vertrauen und ermöglichen ihnen das aktive Stimm- und Wahlrecht mit 16 Jahren. Aktiv Stimm- und Wahlrecht 16 bedeutet übrigens, dass die Jugendlichen das Recht haben, zu abstimmen und zu wählen, aber noch nicht wählbar sind. Die Wahl in ein politisches Amt ist erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit, also nach dem erfüllten 18. Lebensjahr, möglich. In dem Sinn ersuchen die Unterzeichnenden der Regierungsrat gemäss Artikel 116 von der landrätlichen Geschäftsordnung eine gesetzliche Grundlage zum aktiven Stimm- und Wahlrecht 16 auszuarbeiten. Herzlichen Dank für die Bearbeitung von dem Geschäft.
Ich danke. Wir kommen jetzt zum nächsten Vorstoss vom Landrat Raphael Kaisch.
Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche eine Motion zum Moratorium zum Bau von 5G-Mobilfunkantennen. Die Ausgangslage. Schon ab 2020 soll die nächste Mobilfunkgeneration 5G das heutige 4G-Netz ersetzen. Dabei wird ultraschnelle Datenübertragung versprochen. Und es sollten so alle Geräte digital erreichbar sein und über hochfrequente elektromagnetische Wellen verknüpft werden. Die sollen die Datenübertragung extrem beschleunigen. Man möchte auch erreichen, dass zum Beispiel selbstfahrende Autos in Millisekunden die nötigen Signale erhalten. Doch es gibt mehrere kritische Stimmen im Kanton, die davor warnen, Menschen ein Experiment mit unklaren Auswirkungen auf Gesundheit auszusetzen. Mikrowellen haben den Nachteil gegenüber der Radiowellen, dass sie durch Glas, Regen und Bäume behindert werden. Das heisst, dass alle paar hundert Meter eine neue Funkanlage gebaut werden. Dadurch wird auch die Strahlenbelastung dauerhaft neu erhöht. Außerdem hat der Kanton Uri das Problem, dass er haftbar gemacht werden könnte, wenn Folgeschäden durch das 5G-Netz nachgewiesen werden könnten. Im Amtsblatt vom 18. Oktober 2019 sind dann die Bauvorhaben Ersetzung von der bestehenden Antennen auf bestehende Masten durch Sol Mobile in Altor sowie der Neubau Mobilfunkanlage für Swisscom Schweiz AG in Bürglen veröffentlicht worden. Die Parzelle Galgenwäldli in Bürglen gehört dem Kanton Uri. Allen Anwohner und Anwohnerinnen sowie Mitarbeiter und Arbeiterinnen und Arbeiter vom geplanten Bauvorhaben haben können im Umkreis von 918 Meter Einsprache machen. Davon haben jetzt mehr als 1740 Personen Gebrauch gemacht. Antrag. Gestützt auf Artikel 115 FF von der Geschäftsordnung vom Juner Landrat ersuche ich die unterschiedlichen Landräte Raphael Kaisch, Claudia Giesler und Oswald Ziegler, der Regierungsrat, um ein Moratorium für die 5G-Sendeanlagen analog am Kanton Genf, Jura und Watt. Sollte das nicht möglich sein beim Regierungsrat, kann er in eigener Kompetenz beschließen, dass er dem Landrat einen Entwurf zur Anpassung der gesetzlichen Grundlagen vorzulegen hat. Zuerst sollen doch die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen abgeklärt werden, bevor die gestellt werden. Begründung. Es drängt sich kein voreiliges Handeln auf. Der Kanton Uri verfügt aktuell über eine ausreichende Versorgung vom Mobilfunknetz. Die damalige Vorsteherin vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr und Energie und Kommunikation, Bundesrätin Doris Leithart, hat im September 2018 beauftragt, dass eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Bedürfnisse und Risiken von Mobilfunk ausarbeitet. Der Bericht ist bis jetzt noch nicht gemacht worden, obwohl er eigentlich bis Mitte dieses Jahres versprochen worden ist. Zudem bestehen auch Zweifel an der Kontrolle von diesen Mobilfunkanlagen, dass sie nicht überall korrekt kontrolliert wurden. Das Bundesgericht fordert in einem Urteil vom September 2019 das Bundesamt für Umwelt auf, schweizweit Kontrolle von der entsprechenden Systeme durchzuführen. Die Internationale Krebsagentur IARC von der Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Mobilfunkstrahlung als möglicherweise krebserregend, krebsfördernd eingestuft. Es sind auch andere Wirkungen von der hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung auf Menschen zu beobachten. Von dieser Bedeutung für die menschliche Gesundheit derzeit eigentlich noch unklar ist, was das genau für Auswirkungen hat. Aus diesem Grund verlangen beispielsweise auch die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, dass die derzeit bestehenden Anlagegrenzwerte auch beim Aufbau von einem 5G-Netz keinesfalls gelockert werden dürfen. Dahingegen versichern die Befürworter von 5G die Unbedenklichkeit von diesen Mobilfunkanlagen. Sie haben deshalb wiederholt versucht, über die eidgenössischen Parlamente die bestehenden Anlagegrenzwerte aufzuweichen. Jetzt will man selber glauben. Aber auch weitere Fragen sind offen. Wie steht es mit der Datensicherheit von 5G? Können die Strahlen zuverlässig gemessen werden? Und kann der Kantonüri haftbar gemacht werden, wenn Folgeschäden durch die Strahlenbelastung durch die Mobilfunkantenne nachgewiesen werden. Die Unsicherheit ist gross und es gibt auch wenige Antworten auf die Fragen. Deshalb muss man das Moratorium für das 5G stehen bleiben, bis die gesundheitlichen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen aufgezeigt werden. Dürnerinnen und Dürner haben das Recht auf körperliche und geistige Gesundheit. Und das muss man im höchsten Maß erreicht, das muss im höchsten Maß erreicht werden. Besten Dank.
Danke für den Vorstoss. Wir kommen als nächstes zur Motion Einreichung einer Standesinitiative für eine vorgezogene bauliche Lösung im Gebiet Gumpisch-Axenstrasse. Herr Landrat Theophil Zurfler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Namen von der FDP-Fraktion und der SVP-Fraktion leite ich die Motion als Standesinitiative für eine vorgezogene bauliche Lösung im Gebiet Gumpisch-Axenstrasse ein. Wegen Steinschlag im Gumpischtal ist die Axenstrasse zwischen Flüel und Sisigen vom 28. Juli bis zum 13. September und vom 2. Oktober bis zum 12. Oktober gesperrt gewesen. Das Gebiet im Gumpisch bleibt weiterhin gefährlich. Bei längeren, intensiven Regenfällen muss wieder mit einem Murgang gerechnet werden. Es ist daher dringend angezeigt, dort Massnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige, sichere Befahren von dieser Stelle möglich zu machen. Die Axenstrasse ist ein Teil von der A4 und liegt deshalb grundsätzlich in der Verantwortung des Bundes. Im Tagesdurchschnitt wird sie von ca. 16'000 Fahrzeugen befahren. In der Ferienzeit sind es bedeutend mehr. Der lange Unterbruch hat gravierende volkswirtschaftliche Auswirkungen, besonders auf den Kanton Uri. Mit dem Projekt A4 Neue Axenstrasse wollen der Bund und die Kantone Schweiz und Uri die Sicherheit und Verfügbarkeit von dieser Verbindung erhöhen und die Gemeinde Sisigen vom Durchgangsverkehr entlasten. Seit Herbst 2004 läuft das Plangenehmigungsverfahren. Allerdings verzögert Einsprache die Baugenehmigung beim Bund. Die Ereignisse von der vergangenen Woche haben aufgezeigt, dass im Gebiet Gumpisch nicht zugewartet werden kann, bis allenfalls im Zug vom Projekt A4 Neue Axenstrasse dort Massnahmen ergriffen werden. Es braucht vielmehr sofort und griffige Massnahmen wie im Jahr 1992, als im Gebiet Ölberg innert 8 Monate ein Tunnel gebaut werden kann und die gefährliche Stelle umfunden fahren werden können. Antrag. Gestützt auf Artikel 93 Buchstabe C von der Verfassung vom Kanton Uri und Artikel 82 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat fordern die unterzeichneten Mitglieder vom Landrat den Regierungsrat auf, von Artikel 160 Absatz 1 von der Bundesverfassung von der Schweizerischen Eidgenossenschaft Gebrauch zu machen und die eidgenössischen Räte die folgende Standesinitiative einzureichen. Es ist ein Beschluss zu fassen, wonach unverzüglich an der Nationalstrasse A4 Axenstrasse im Gebiet Gumpisch bauliche Massnahmen ausführen sind, um dort die Sicherheit wieder zu gewährleisten. Die Unterzeichneten, Christian Schuler, Fraktionspräsident von der SVP, plus die ganze SVP-Fraktion und meine Wenigkeit mit der ganzen FDP-Fraktion.
Ich danke auch für diesen Vorstoss. Wir kommen zur nächsten Motion Dienstaltersgeschenk Lehrpersonen. Ich bitte Landrätin Claudia Giesler.
Sehr geehrter Präsident, geschätzte Damen und Herren, zusammen mit der Zweitunterzeichnerin Karin Geiser reiche ich eine Motion Dienstaltersgeschenk Lehrpersonen. Mit einem Dienstaltersgeschenk wird der Dreiwit zum Arbeitgeber honoriert. Je nach Arbeitgeber können unterschiedliche Regelungen gelten. Im Kanton Uri wird das Dienstaltersgeschenk für die Angestellten von der kantonalen Verwaltung in der Personalverordnung Artikel 49 Absatz 1 bis 3 geregelt. Jeder Angestellte und jede Angestellte überkommt nach 20 Dienstjahren und in der Folge alle 5 Jahre als Dienstaltersgeschenk einen Betrag in der Höhe von einem Monatslohn. Nach 25 Jahren beträgt die Gratifikation einmalig 1,5 Monatslohn und nach 40 Jahren 2 Monatslohn. Die oder der Angestellte kann sich als Dienstaltersgeschenk wahlweise auszahlen oder als Ferien beziehen. Die Regelung für die Angestellten der kantonalen Verwaltung gilt ebenso auch für die Lehrpersonen im Kanton Uri. Ihnen wird jedoch gemäss Verordnung zum Schulgesetz, der Schulverordnung, Artikel 38 Absatz 5, alle im Kanton Uri geleisteten Dienstjahre angerechnet. Antrag. Gestützt auf Artikel 115 und folgende von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat beauftragt, am Landrat einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem für die Berechnung der Dienstaltersgeschenke für Lehrpersonen nur die in der Anstellungsgemeinde geleisteten Dienstjahre berücksichtigt werden. Begründung. Träger der Volksschule sind Gemeinden oder Gemeindeverbände. Sie sind somit auch Anstellungsbehörden von ihren Lehrpersonen. Bis zur Umsetzung vom NFA im Jahr 2008 hat der Kanton Uri Beiträge an die Besoldung der Lehrpersonen sowie an die Pensionskassen abgestuft nach Stierkraft der Gemeinden geleistet. Das hat sich dann gerechtfertigt, dass bei den Lehrpersonen, die im Kanton Uri geschafft haben, die geleisteten Dienstjahre für das Dienstaltersgeschenk berücksichtigt worden ist. Seit der Umsetzung vom NFA beteiligt sich der Kanton an den Kosten der Volksschule mit einer Pauschale pro Schülerin und Schüler. Und die Anstellungsgemeinden tragen die Kosten für die Besoldung der Lehrpersonen vollumfänglich. Lehrpersonen sollen Vertriebe zum Selbau, zum gleichen Arbeitgeber bzw. zur Anstellungsbehörde belohnt werden. Ihnen stehen Dienstaltersgeschenke ebenso zu wie den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung oder Gemeindeverwaltungen. Doch keine andere Mitarbeiterin und kein anderer Mitarbeiter, der an der Personalverordnung vom Kanton Uri untersteht, können ihre Dienstjahre kumulieren, wenn sie ihre Arbeitsstelle von der Gemeinde X zur Gemeinde Y wechseln. Im Sinn von einer Gleichbehandlung soll die Privilegierung der Lehrpersonen korrigiert werden und beim Dienstaltersgeschenk Dienstjahr in der Anstellungsgemeinde berücksichtigt werden. Danke.
Danke, Landrätin Claudia Giesler. Wir kommen zur nächsten Interpellation zum Breitbandausbau in den Urner Seitentäler vom Landrat Michael Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, gerne reiche ich eine Interpellation zum Breitbandausbau in der Urner Seitentälerin. Zur Ausgangslage. Der Kanton Uri und insbesondere die Seitentäler sind wirtschaftlich auf gute Breitbanddienste angewiesen. Das Potenzial von neuen Datendienstleistungen in abgelegenen Regionen anzubieten ist gross und muss entsprechend auch unterstützt werden. Dazu sind gute Kabelnetze, aber auch eine optimale Mobilfunkabdeckung entsprechend zu gewähren. Der Begriff ist zwar schon reichlich abgedroschen, aber trotzdem ist Digitalisierung eine Chance für unsere Randregion. Datendienstleistungen, aber auch bewährte Dienstleistungen, kombiniert mit Homeoffice, Jobsharing oder Coworking Spaces, gelten als neue Arbeitsmodelle, die ohne gute Vernetzung nicht die optimale Leistung abrufen können. Auch das bestehende Gewerbe und die Landwirtschaft hängen immer stärker von zuverlässigen und schnellen Internetverbindungen ab. Das Potenzial für neue Arbeitsplätze und Stärkung der Region als Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist gegeben. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass alle Urnerinnen und Urner vom schnellen Internet und multimedialen Diensten profitieren können. Dazu sind wir auf eine moderne Kommunikationsinfrastruktur angewiesen. Gemäss Artikel von der Urner Zeitung vom 5. Oktober 2019 ist im Urseretal das 1 Gigabit-Zeitalter in Zusammenarbeit mit dem EWU, also mit dem Elektrizitätswerk Urseren, und dem Telekom-Anbieter UPC im Beisein von der Volkswirtschaftsdirektion eröffnet worden. Auch im Urner Talboden ist das Glasfasernetz stark ausgebaut worden. Ein Blick auf den Breitbandatlas von der Arbeitsgruppe Hochbreitband zeigt aber auf, dass viele Kantonsteile ungenügend mit Breitbanddienst abgedeckt werden. Zu meinem Antrag. Gestützt auf Artikel 127 und folgende von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat ersuche ich den Regierungsrat auch im Namen vom Mitunterzeichner Hugo Forte um die Beantwortung der folgenden Fragen. Erstens. Gibt es für die restlichen Kantonsteile ebenfalls eine Zusammenarbeit mit der UPC, so wie im Urseretal? Wie aktiv werden alternative Telekom-Anbieter auf das Thema sensibilisiert oder spielt hier der Markt? Wie sind die Massnahmen und der Zeitplan bezüglich Breitbandausbau seitens der Regierung in den übrigen Kantonsteilen aus? Dann viertens, wie hoch schätzt der Regierungsrat das Potenzial der Arbeitsplätze in Bezug auf ein flächendeckendes Breitbandnetz? Und fünftens und letztens, Investitionen in Kabelnetz sind in letzter Zeit aufgrund der 5G-Ausbaupläne ins Stocken geraten. Welche Strategie fährt hier der Regierungsrat in Bezug auf den Breitbandausbau? Wird die Technologie bevorzugt oder ist geplant, Kabelnetz und Mobilfunkabdeckung im gleichen Mass auszubauen? Ich danke dem Regierungsrat schon im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen. Besten Dank.
Ich danke Landrat Michael Arnold. Wir kommen zur Interpellation selbstständige Tätigkeiten von Kantonsangestellten bzw. Firmen mit deren Mitbeteiligung im Auftragsverhältnis des Kantons. Bitte Landrat Schuller Christian.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Mit dem Zweitunterzeichner Elias Arnold reiche ich eine Interpellation zum Thema selbstständige Tätigkeiten von Kantonsangestellten bzw. dieser Firmen mit einer Mitbeteiligung im Auftragsverhältnis vom Kanton ein. Ich komme zur Ausgangslage. An der vergangenen Session vom September von diesem Jahr zum Verpflichtungskredit für den Pilotversuch von einer freiwilligen pädagogischen Beratung und Unterstützung vom Lernzentrum Elguna durch den Kanton Uri haben die Ausführungen seitens vom zuständigen Regierungsrat innerhalb der SVP-Fraktion Fragen aufgeworfen. So hat damals der Bildungsdirektor ausgeführt, dass das Mandat einer Firma erteilt worden ist, von welcher ein Mitarbeiter von der Bildungs- und Kulturdirektion Inhaber ist. Nur eine Session später, im Oktober, ist mit dem Kredit zum Projekt Alpla ein weiteres ähnliches Beispiel gefolgt. Das Projekt ist durch ein Planungsbüro ausgearbeitet worden, bei dem ein Mitarbeiter von der Sicherheitsdirektion Inhaber ist. In beiden Fällen handelt es sich um Teilzeitangestellte von der kantonalen Verwaltung, die nebenbei an Firmen beteiligt sind, weil im Bereich oder zumindest nach einem Wirtschaftszweig von der Direktion selbstständig tätig sind, bei welcher sie angestellt sind. Wir erachten das Vorgehen nicht grundsätzlich als falsch, aber durchaus als heikel. Vor wenigen Tagen hat der Regierungsrat einen Verhaltenskodex für das Personal der Kantonsverwaltung publiziert. Der 3 wird die Thematik Nebenbeschäftigungen und die damit mögliche Problematik von Abhängigkeiten und Doppelinteressen ebenfalls erwähnt und thematisiert. Vorerwähnte Ausführungen veranlassen dies, verschiedene Fragen zu dem Thema zu stellen. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Landrat ersuchen wir den Regierungsrat um Beantwortung von folgenden Fragen. Erstens, handelt es sich bei den vorliegenden Fällen um Einzelfälle oder gibt es noch weitere Beispiele, dass Kantonsangestellte oder deren Firma Mandat bzw. Aufträge vom Kanton bekommen haben? Zweitens, teilt der Regierungsrat die Meinung, dass solche Mandatsvergaben an Firmen mit Beteiligung von Kantonsangestellten oder selbstständigen Tätigkeiten von Kantonsangestellten im Auftrags- bzw. Mandatsverhältnis heikel sind? Drittens, wie stellt der Kanton sicher, dass es den selbstständigen Tätigkeiten von Kantonsangestellten oder der Mitbeteiligung von Firmen kein Interessenskonflikt entsteht und besonders der Artikel 33 von der Personalverordnung eingehalten wird? Viertens, wie werden die Mandate bzw. Aufträge vergeben? Haben auch Drittfirmen Gelegenheit, Angebote einzureichen bzw. liegen jeweils auch Konkurrenzofferten vor? Fünftens, kann das Auftragsvolumen von Mandat im Auftragsverhältnis von Kantonsangestellten bzw. von Firmen mit Beteiligung von Kantonsangestellten für die Jahre 17, 18, 19 Franken und stundenmässig quantifiziert werden? Wir danken dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser Fragen. Besten Dank.
Ich danke Landrat Christian Schuler. Wir kommen zur nächsten Interpellation Sporthalle Werkmatt Uri. Ich bitte Landrat Elias Arnold.
IP Sporthalle Werkmatt Uri. Der Wiese Arnold 81 und ich erreichen hier ein IP. Zur Ausgangslage im Mürner Talboden gibt es einen Haufen Sportvereine, von der Handballschule für ganz kleine Kinder bis zum Seniorenturnverein. Fast alle von diesen Vereinen die trainieren am Abend. Aber so wie es momentan im Kanton Uri aussieht, haben wir die Kapazitäten nicht, um da jeden Verein zufriedenzustellen. Diese Situation hat sich durch einen Brand von der Baldini-Halle im letzten Jahr deutlich verschärft. Damit sich aber ein Bau von einer Sporthalle lohnt, muss die durch den Tag und auch am Abend können ausgelastet und genutzt werden. Die Forderung von einer zusätzlichen Dreifachturnhalle ist nicht neu. Im Jugendparlament, bei vielen Sportvereinen und vor allem bei jungen Leuten ist das andauerndes Thema. Ich sehe hier in der Uerner Werkmatt einen optimalen Standort für so eine Turnhalle. Zur Begründung. Mit dem Bau vom Kantonsbahnhof Zaltdorf ist so eine Halle an zentraler Lage und für den ÖV gut erreichbar. Mit den potenziell 1000 Arbeitsplätzen, die in der Werkmatt entstehen könnten, könnte hier auch ein neues Nachfragefeld entstehen. Es könnten unternehmensübergreifende Sportaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Das würde euch allenfalls die Attraktivität vom Standort Werkmatt Uri steigern. Mit einer Busverbindung zu der Altdorfer Schule könnte euch die Halle für Schulsportstunden genutzt werden. Der Bau von einer Sporthalle würde lediglich 1-2% von der ganzen Fläche, die der Werkmatt zur Verfügung steht, beanspruchen und wäre somit für mich legitim. Die Gewährleistung eines zufriedenstellenden Hallenangebots ist nicht in der Verantwortung des Kantons. Jedoch sehe ich in der Werkmatt einen allenfalls vielversprechenden Standort für eine Sporthalle, wo von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern der Werkmatt, die Uerner Sportverein und auch die Schulen könnten profitieren. Zu den Fragen. Erstens, ist der Kanton Uri gewillt, aktiv gegen die Sporthallenknappheit vorzugehen, auch wenn das nicht in seiner Verantwortung liegt? Zweitens, wie sieht der Kanton die Möglichkeit von einem Hallenbau in der Werkmatt, beziehungsweise wie sieht der Kanton eine Anpassung vom Richtplan, um so einen Hallenbau überhaupt möglich zu machen? Drittens, sieht der Kanton Uri eine Möglichkeit, eine gewisse Fläche von der Werkmatt zur Verfügung zu stellen, obwohl so eine Nutzung von einer Sporthalle nicht vorgesehen ist. Viertens, wie steht der Kanton an einer allfälligen Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftspartner zur Realisierung von einer Sporthalle gegenüber, so ähnlich wie das in der Baldini-Halle der Fall war? Fünftens, sieht der Regierungsrat die Möglichkeit von einer Attraktivitätssteigerung durch eine Sporthallenbau in der Werkmatt Uri? Danke.
Ich danke Landrat Elias Arnold. Wir kommen zur nächsten Interpellation zur Erhaltung der Lebensräume in den Berg- und Alpgebieten von der Landrätin Frieda Steffen. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche mit dem Mitunterzeichner Landrat Christian Arnold eine Interpellation ein zur Erhaltung der Lebensräume in den Berg- und Alpgebieten. Ausgangslage. Am Samstag, am 12. Oktober, haben sich in Andermatt Vertreter aus den Kantonen Bern, Wallis, Graubünden, Uri und von der Zentralschweiz zum ersten Gipfeltreffen zur Erhaltung der Lebensräume in der Alpenregion getroffen. Zielsetzung von dem Gipfeltreffen war in erster Linie der Gedankenaustausch von den Regionen, die von Grossraubtieren betroffen sind. Der Erhalt der Lebensräume in den Berg- und Alpenregionen vom Kanton Uri muss das wichtigste Ziel sein und bleiben. Die alpinen Kulturlandschaften dienen einerseits als Arbeitsplatz, der touristischen Nutzung, aber auch der Biodiversität, und die müssen gepflegt werden. Die stark fortschreitende Verbuschung und Verwaldung, Vergandung muss mit geeigneten Massnahmen wie der Beweidung erhalten bleiben. Andererseits droht ein landschaftlicher und ökologischer Qualitätsverlust, und das hat der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag, den wir nächstes Mal im Landrat diskutieren, nämlich zum Kreditbeschluss für die Umsetzung des Projekts Landschaftsentwicklung Göschneralp, geschrieben. Es sind Fragen, die einen Konflikt mit dem Tourismus ansprechen. Es geht um zumutbar schützbare Gebiete, die richtige Wahl vom Zaunmaterial im Sinn vom schweizerischen Tierschutz, Fragen zum Herdenschutz, Hund, zu geeigneten Unterkünften für Schafhirten und zur Wildhut. Nach Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Landrat bitten wir den Regierungsrat um Beantwortung von folgenden Fragen. Wie schätzt der Regierungsrat das Naherholungsgebiet der Gemeinde Andermatt, das Unteralptal, ein? Gilt es als zumutbar schützbar? Und wie wird im ganz grundsätzlich ein Herdenschutzmanagement umgesetzt, wenn ein Gebiet als nicht zumutbar schützbar eingeschätzt wird? Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, die Landwirtschaft zu sensibilisieren, wolfsichere Zäune im Einklang mit dem Tierschutz zu erstellen, sowohl für das Kleinvieh wie auch für das Grossvieh? Kennt der Kanton Uri, respektive der Bund, bereits eine Regelung für die Entschädigung von gerissenen Herdenschutzhunden? Welche Bewilligungen sind notwendig, um Unterkünfte für Schafhirten wie Baustellenbaracken oder Container im Alpengebiet zu erstellen, außerhalb der Bauzone? Und wer ist für die Erteilung dieser Bewilligung zuständig? Dann sind Landwirte, Älpler und ihre Familien sehr stark betroffen, wenn das so ein Ereignis ist. Und die Frage ist, welche Unterstützung kann so ein Landwirt in Anspruch nehmen, zum Beispiel von einem Care-Team? Im Juni 2017 hat der Regierungsrat die Entschädigung für einen zusätzlichen Aufwand nach einem Schadenereignis durch ein Grossraubtier in einem Reglement beschlossen. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, Anpassungen für die Entschädigungen zu machen, insbesondere wenn es sich eben um anerkannte Folgekosten wie Suchaktionen mit Helikopterflügen handelt? Und dann als letzte Frage noch, wie schätzt der Regierungsrat die arbeitszeitliche Auslastung der Wildhüter ein? Braucht es mit dem Aufkommen von diesen Grossraubtieren für die kommenden Jahre Anpassungen bei den Stellenprozenten? Für die Beantwortung der Fragen danke ich auch im Namen des zweiten Unterzeichners bestens.
Ich danke Landrätin Frieda Steffen. Wir kommen zur letzten Interpellation, also zur letzten Vorstossinterpellation über die angekündigte Auslagerung der Wäscherei der KSU ab 2024. Landrat Daniel Pfurer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche mit den Zweitunterzeichner Nora Sommer, Marco Rulewen und Franz Christen Interpellation ein über die angekündigte Auslagerung der Wäscherei vom KSU ab dem Jahr 2024. Der Spitalrat vom Kantonsspital Uri hat Ende Juni 2018 entschieden, den Betrieb der Wäscherei per Ende 2023 einzustellen. Der Betrieb einer hauseigenen Wäscherei sei am aktuellen Standort nicht mehr möglich und an einem anderen Standort aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine Variante. Zusätzlich schreibt der Spitalrat, dass ihm der Erhalt der Arbeitsplätze im Kanton Uri ein zentrales Anliegen sei. Hingegen schreibt Rai, es sei nicht davon auszugehen, dass die bisher beschäftigten Personen aufgrund ihrer fehlenden Ausbildung wieder eine Stelle würden finden. Bekannt ist seit Anfang Jahr Rai, dass sich die Stiftung für Behindertenbetrieb URI für die Übernahme der Wäscherei interessiert. Jetzt im Oktober ist aus den Medien zu entnehmen, dass sich die SBU definitiv für einen Wäscheservice vom KSU bewerben wird. Aus diesem Grund wird der Regierungsrat um Auskunft über folgende Fragen gebeten. Welcher Betrag ist im Neubaukredit KSU für die Wäscherei vorgesehen und welche weiteren Investitionen wären bei einem Weiterbetrieb in den nächsten Jahren angefallen? Wie ist der derzeitige Stand und das weitere Vorgehen bezüglich der Ausschreibung? Wer entscheidet über die Auftragsvergabe? Gibt es andere innerkantonale Optionen als die in der Öffentlichkeit bekannte Variante mit der SBU? Was passiert mit den 8 Mitarbeitenden von der bestehenden Wäscherei? Was tut der Regierungsrat, damit die mit dem Auftrag verbundenen Arbeitsplätze und die Wertschöpfung im Kanton Uri verbleiben können? Und wie beurteilt der Regierungsrat die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung vom Projekt von der SBU? Ist er bereit, das Projekt aktiv zu begleiten und zu unterstützen? Wir danken im Voraus für die Beantwortung dieser Fragen.
Ich danke auch für diesen Vorstoss, Landrat Daniel Fuhrer. Wer aufmerksam mitzählt hat, hat gemerkt, dass wir nur 9 Vorstösse haben, nicht 10. Die 9 Vorstösse gehen die Beantwortung an den Regierungsrat. Wir kommen zum nächsten Traktandum, 2. Detailberatung und Beschlussfassung. 2.1. Genehmigung, Vertragsanpassung und Ergänzung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den betrieblichen und projektfreien baulichen Unterhalt der Nationalstrassen. Wir kommen zum Eintreten und ich würde das Wort an Kommissionspräsident Raphael Walker geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Landrätliche Baukommission hat ihre Sitzung beim Amt für Betrieb Nationalstrassen, AFBN, im Werkhof zu Flielen abhalten. Die Baukommission ist durch den Baudirektor Landamme Roger Nager, der Leiter Amt für Betrieb Nationalstrassen, der Daniel Kümpel und der Leiter Administrative Dienst, Beat Dittli, über das traktandierte Geschäft informiert worden. Die Fragen der Baukommission sind sehr kompetent und klärend beantwortet worden. Bei einem kurzen Rundgang ist ein kleiner Einblick ins Tagesgeschäft vom AFBN gewährt worden. Das Amt für Betrieb Nationalstrassen ist für den betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen in der Gebietseinheit 11 verantwortlich. Die Gebietseinheit 11 umfasst das Gebiet zwischen dem Südportal vom Gottertunnel, Zairolo, bis zum Anschluss Ändert am Selisberg, das Beckeried und A4 bei Daxenstrasse bis Anschluss Kiesnacht und die Gotterpassstrasse. Die Aufgabe vom AFBN ist sehr vielfältig und beinhaltet den Winterdienst, Reinigungen, Grünpflege und den technischen Dienst, um hier nur einige aufzulisten. Das Amt für Betrieb Nationalstrassen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und bildet 5 Lehrlinge aus. Die Leistungen vom Amt für Betrieb Nationalstrassen werden durch den Regierungsrat und dem ASTRA vereinbart. Der Aufwand wird in die globalen und die zusätzlichen Aufwände unterteilt und vom ASTRA vergütet. Also die globalen, hat man gesehen, 25 Millionen Schweizer Franken, der zusätzliche Aufwand ca. 8 Millionen. In den Verhandlungen ist eine Reduktion der globalen um 165'000 Schweizer Franken vereinbart worden. Die Reduktion ist aus Sicht vom AFBN verkraftbar und kann im Gebiet Energie mit Einsparungen abgefedert werden. Der Regierungsrat schließt mit dem Bund die Leistungsvereinbarung ab, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch einen Landrat. Die landrätliche Baukommission ist für ein Eintreten zu diesem Geschäft und beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen. Am Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 24. September 2019 zur Genehmigung von der Vertragsanpassung und Ergänzung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über einen betrieblichen und projektfreien baulichen Unterhalt von Nationalstrassen, Klammern Nachtrag 3 zur Leistungsvereinbarung, Klammern geschlossen, wird ohne Änderung zugestimmt.
Ich danke dem Kommissionspräsidenten. Das Wort zum Eintreten ist frei. Landrat Peter Tresch, das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, es ist an und für sich nicht außergewöhnlich, wenn sich Fraktionen auf ein gemeinsames Votum einigen bei einem Geschäft. Bei diesem Geschäft darf es aber außergewöhnlich sein, dass es sich im entferntesten Sinn um einen Strassenunterhalt dort handelt. Und wir wissen alle zusammen, das Thema Strassenunterhalt und das Thema Strassen an und für sich selber sind da drinnen schon hart diskutiert worden. Wir haben ein Amt in der Vergangenheit schon bis auf ein Zamt gefühlt, wenn es darum gegangen ist, um einen Strassenunterhalt. Da bei diesem Geschäft haben alle Fraktionen eingesehen, dass das sehr wichtig ist, dass man den Vertrag mit dem Astra kann abschliessen, dass die kompetenten Leute dort Arbeit haben und die Kompetenz von den Mitarbeitenden wird sehr geschätzt. Das darf der Grund sein, was alle dafür sind für das Geschäft. Was bei dem Geschäft auch außergewöhnlich ist, es wird eine Gewinnaussicht gestellt und anscheinend hat sich keine von den Fraktionen dafür gehalten, dass man bereits jetzt schon darüber könnte diskutieren und debattieren, was denn mit einer allfälligen Gewinnausschüttung könnte passieren. In dem Sinn sind alle vier Fraktionen für Eintreten und werden dem Antrag zustimmen.
Ich danke Landrat Peter Tresch. Eintreten ist somit unbestritten und gilt als beschlossen. Wir gehen über in die Detailberatung. Ich möchte natürlich beim Eintreten noch am Baudirektor das Wort geben.
Ja, Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich danke für Eintreten und vor allem für die Einstimmigkeit und danke natürlich auch der beratenden Kommission, die sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt hat. Wir haben es gehört, Gebietseinheit 11 ist eigentlich ein Konstrukt, das man seit 2008 ins Leben gerufen hat, wo der NFA eigentlich herauftreten ist, sind die Gebietseinheiten gebildet worden. Am Kanton Uri ist es dazu mal gelungen, dass man zusammen mit dem Kanton Tessin, dem Kanton Nidwalden und dem Kanton Schweiz eigentlich die Gebietseinheit hat können im Rahmen von einem Amt an der Baudirektion unterstellen. Und ich glaube, man darf mit gutem Gewissen sagen, dass das sicher eine spezielle Dienstleistung ist, die wir da eigentlich für die Schweiz, aber auch für den europäischen Transitverkehr sicherstellen. Die 130 Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet, die sind auf einem hohen Stand, sind teilweise auch spezialisiert. Ich erinnere da zum Beispiel an Ventilatorenausbauten, die wir regelmässig machen im Gotthardtunnel oder im Seelisbergtunnel, wo eigentlich so in der Schweiz sonst nie gewährleistet werden können, auch nicht so grosse Ventilatoren im Einsatz sind. Da redet man immer etwa wieder beim Astra auch vom Branchenprimus, wo man wirklich sagt, das Amt ist gut aufgestellt, die sind spezialisiert. Im Moment sind Herausforderungen ganz klar bei den Naturgefahren und bei den Naturgewalten. Und das beschäftigt uns natürlich dementsprechend. Der Landrat Tresch hat gesagt, es wird sogar eine Gewinnaussicht gestellt. Ich würde noch weitergehen und sagen, es wird sogar Gewinn realisiert. Wir haben die Möglichkeit, dass wir dort natürlich in diesem Topf können zugreifen können. Wir müssen den nicht entnehmen, aber wir können dort zugreifen, gerade wenn wir auch Schwankungen haben. In der Kantonsrechnung gilt es das jeweils dann auch zu berücksichtigen, dass wir doch das Resultat dann vielleicht ein bisschen beeinflussen aus dem realisierten Gewinn. Wenn der Gewinn ausgeschüttet wird, braucht es jeweils auch das Einverständnis vom Astra. Das heisst, dass wir beide einverstanden sind und dann könnte je 50% kann man dort ausschöpfen auf Astra-Seite. Oder dann eben auf Kantonsseite. In dem Sinn, der herzlichste Dank für die Unterstützung. Ich glaube, wir können stolz sein, dass wir das AFBN haben, dass wir die Arbeitsplätze da haben, dass wir auch die Ausbildungsplätze dürfen anbieten. Und vor allem auch der Dank an die Mitarbeitenden, die tagtäglich 24 Stunden, das ganze Jahr unterwegs sind, um eben die Verfügbarkeit von diesen Strassen sicherzustellen. Danke.
Danke am Landemann. Wir kommen in dem Fall jetzt in die Detailberatung und gehen durch den Bericht und Antrag vom Regierungsrat. Punkt 1, Ausgangslage. Punkt 2, Vertragsanpassungen per 2020. Punkt 3, Entschädigung und Bedeutung für den Kanton Uri. Das geht bis Seite 4. Dann, bevor ich viertens reinkomme, würde ich noch Beilage 1 verweisen. Leistungsvereinbarung über den betrieblichen Unterhalt, den Projektverein und baulichen Unterhalt auf der Nationalstraße und ihren Bestandteilen und den Objekten nach Unterhalts- und Betriebsperimeter in der Gebietseinheit 11. Dann Beilage 2. Entschuldigung, das wäre Nachtrag 3 zur Leistungsvereinbarung und Vertragsanpassung und dasselbe. Gibt es da dazu Wortmeldungen zu diesen Anhängen? Wenn nicht, kommen wir zum vierten Antrag. Der Regierungsrat beantragt am Landrat die Vertragsanpassung und Ergänzung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den betrieblichen und projektfreien baulichen Unterhalt der Nationalstrassen wird genehmigt. Der Antrag unterstützt auch die landrätliche Baukommission. Wenn es dazu keine Wortmeldungen gibt, kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmen will, soll das mit Plus anzeigen. Minus ist Ablehnung und X Enthaltung. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben dem Antrag und der neuen Vereinbarung einstimmig bei keiner Enthaltung zugestimmt. Ich danke. Wir kommen somit zum Traktandum 2, zum eingeschobenen Traktandum 5.2, die Interpellation von Theophil Zurfluh aus Sisigen. Ich möchte am Interpellant das Wort geben.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung von meiner Frage in der Interpellation. Mit der Beantwortung bin ich zufrieden. Dann können doch einige Unklarheiten und Zuständigkeiten erklärt werden. In der Beantwortung durch den Regierungsrat werden für den Betrieb der Schifffahrt auf dem Vierwaldstättensee durch die SGV die Rechtsgrundlagen von 14 Gesetzen, Verordnungen und Vereinbarungen aufgezählt. Somit sind die jeweiligen Zuständigen umfassend geregelt. Bei der Frage, wer welche Eigentümer von der Landungsstrecke auf dem Hoheitsgebiet vom Kanton Uri bei der SGV-Stationen treibt, bauen, Iselten, Telsplatten und Sisigen ist, kann im Bericht nachgelesen werden, dass schlicht kein Grundbucheintrag für die Bauten vorhanden ist. Geregelt ist durch die Schiffsbauverordnung SBV nur der Unterhalt und Sicherheit der Landungsstrecke durch die Konzessionärin, also durch die SGV. Ist eine Landungsstrecke nicht im Besitz von der SGV, ist diese Pflicht in Zusammenarbeit und Absprache mit der SGV wahrzunehmen. Bei der Sanierung von einem Landungssteig wird Standortgemeinde von der SGV in die Pflicht genommen, sich finanziell zu beteiligen. Bei der SGV-Station Telsplatte hat sich die Gemeinde Sisigen anfänglich mit der Hälfte der Sanierungskosten beteiligen sollen, also mit 300'000 Franken. Mit den Diskussionen mit den Leuten war es immer noch etwas unklar gewesen, aber jetzt sieht man eigentlich, dass irgendwie da gleich irgendwie eine Rechtsgrundlage rum ist. Das bedeutet eigentlich für die Standortgemeinden, wo eigentlich dort kein Grundbucheintrag ist, dass sie sich vermutlich langsam überlegen müssen, wenn ein Sanierungsfall von ihren Landungsstegen kommt, dass man mutig überbüchern muss. Wie gesagt, ich bin mit der Beantwortung der Interpellation zufrieden und ich werde das der Gemeinde Sisigen zustecken, dass ich auch noch wissen, in Zukunft, was Rechte und Pflichten von einem Sanierungssteg sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ich danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Landrat Flavio Giesler.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ein Stückchen greife ich euch ein bisschen vor, weil es geht ja um einen Kredit auch noch, aber man hat es jetzt ja zusammengenommen, sozusagen, die Traktanten, darum tue ich hier das Votum anbringen. Ich wollte einfach sagen, dass ich eigentlich ein Tisch bin von der SGV, dass, wenn der Kanton schon einen Beitrag spricht, dass man nicht zumindest eine Zusicherung gegeben hat, für einen bestimmten Zeitraum die Station nachher anzufahren. Ich fände das eigentlich das Mindeste. Der Kanton leistet jetzt finanzielle Unterstützung, das ist auch richtig, angesichts von der touristischen und historischen Bedeutung. Die SGV bekommt aber eine Konzession. Und mit dieser Konzession ist sie auch zuständig für einen sicheren Betrieb und für eine gute Abdeckung von dem Schiffbetrieb. Die Verantwortung wird meiner Ansicht nach grundsätzlich eigentlich bei der SGV liegen. Der Kanton greift ihnen jetzt aber da unter die Arme. Und ich meinte, da wäre schon das Mindeste, damit dass man nachher auch verlangen könnte, dass sie für eine gewisse Zeit den Steg anfahren würden. Wir sehen in der Antwort vom Regierungsrat zur Frage 3, dass momentan auch die Konzessionen frisch ausgehandelt werden. Und ich finde, man sollte sich also schon überlegen, ob man da einfach eine Meldung an Bund soll machen, wenn jetzt gerade die Konzession frisch ausgehandelt wird, dass doch da, ich meine, da ist ein bisschen ein Manko rum, dass zumindest die Konzession mit einer mindesten Grundabdeckung zu verbinden ist, wenn sie schon eine Konzession bekommen. Das nur als Anstoss. Vielleicht kann da der Regierungsrat dann irgendwo noch eingreifen oder eine Meldung ab und machen, dass das ein Anliegen wäre von den Kantonen, dass eine Mindestgrundabdeckung, dass die Konzession aufgenommen werden wenn sie die schon bekommen. Danke.
Danke, Landrat Flavio Giesler. Sie haben jetzt hier den fliessenden Übergang eingeleitet. Ich würde somit zu Traktandum 2.2 kommen. Ist das... Unter Traktandum 2.2 und gebe da gerade Regierungsrat Gamenzind Urban das Wort.
Herr Landratspräsident, geschätzte Damen und Herren, ich möchte zuerst zum 5 irgendwas die Stellung noch gerade schnell beziehen zur Beantwortung von der Interpellation. Ich würde nachher gerne zum Kredit am Schluss nachher dann noch einmal zurückkommen. Einfach, ich bin einfach grundsätzlich zufrieden, dass wir mit uns zufrieden sind, von der Beantwortung her. Bei der Rechtsgrundlage ist es eben schon so, dass wir da nicht wirklich eine Rechtsgrundlage haben, für zum Geld zu sprechen. Das ist auch in Zukunft nicht so. Ich bin aber auch der Meinung, wir müssen nicht eine Rechtsgrundlage setzen, oder? Dass wir jetzt irgendwie ein Gesetz würde ausschaffen, um da nachher einfach die einzelnen Stationen jede einfach in Zukunft zu erhalten. Das ist nicht sicher, dass das so ist, oder? Und von dem her finde ich es eigentlich gut, dass jetzt am Schluss im nächsten Traktandum der Landrat kann beschliessen, ob wir da Geld drin hineingehen oder nicht. Der Beschluss, ob nachher die SGV weiter dazu anfahren wird, das ist auch wieder Sache von dem privaten Unternehmen, wo das als Geschäft betreiben tut, ob sie das machen dann. Und von dem her, und das ist vielleicht die Antwort noch da auf betreffende Bemerkungen von Flavio Giesler, wir haben das platziert beim Konzessionsgeber, also beim Bundesamt für Verkehr, dass wir da mehr Finger überkommt hat. Das Signal, das wir aber überkommen, ist einfach wirklich der, dass das wahrscheinlich nicht wird möglich sein oder dass man das nicht wird machen. Und was man wirklich in den ganzen Verhandlungen gemerkt hat, oder, das SGV würde am liebsten einfach im Seebecken, in Luzern ein bisschen hin und her fahren, vielleicht noch einmal oder zweimal gegen Flüelen zukommen und für Prospekt am Schluss noch durch den Urnersee rein, oder? Und das ist ein bisschen der Eindruck, den ich im Moment habe, der zieht sich nicht ganz bei allen durch, aber wir haben da ein paar Kollegen da draussen dabei, das hilft uns jetzt auch, dass sie weiterhin bleiben und wir müssen einfach schauen, dass wir den Kontakt behalten können. Das zu meinen Äußerungen zur Interpellation.
Ich danke. Wir kommen also jetzt definitiv zu Traktandum 2.2 und dort zum Eintreten, dass wir das wieder sauber aufgleisen. Das Wort hat die Kommissionspräsidentin Céline Huber.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Volkswirtschaftskommission hat den Bericht und Antrag zum Kantonsbeitrag für die Sanierung von der Schiffsstation Telsblatt am 28. Oktober eingehend beraten. Vorab, die Kommission ist für Eintreten und beantragt Ihnen den Verpflichtungskredit von maximal 250'000 Franken an die Sanierung der Schiffsstation zu bewilligen. Im Rahmen der Kommissionssitzung sind wir darüber informiert worden, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, wo der Kanton würde verpflichten, einen Beitrag an die Schiffsstation zu leisten. Auch gemäss wie der Lotteriefonds sind für den Betrag nicht vorgesehen. Ebenfalls ist uns versichert worden, dass es sich bei diesen 250'000 vom Kanton um einen Maximalbetrag handelt, wo auch bei Überschreitung der Kostengenauigkeit von plus minus 20% nicht erhöht werde und eine allfällige Differenz zulasten vom SGV gehen würde. Die Kommission anerkennt den wichtigen touristischen und historischen Wert von dieser Schiffsstation Telsplatte sowie das vorhandene Entwicklungspotenzial von dieser Umgebung. Sie ist darum auch bereit, Ihnen die Bewilligung vom Kantonsbeitrag von 250'000 zu beantragen. Dennoch stellen wir fest, dass der Beitrag von 100'000 seitens der Gemeinde Zeisigen eher gering ausfällt. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass 10'000 von der Bürgergemeinde Zeisigen zur Verfügung gestellt werden und der Rest von der Gemeinde über ein Crowdfunding gesammelt worden ist. Selbstverständlich wird die Kommission das Engagement für das Crowdfunding als positiv. Ist jedoch auch der Meinung, dass aufgrund der hohen Bedeutung und auch Wertschöpfung, die die Telsplatte für Zeisigen bringt, ein Beitrag aus der eigenen Gemeindekasse hätte erwartet werden können. Die Kommission hat bewusst darauf verzichtet, eine Erhöhung vom Beitrag von 100'000 von der Gemeinde Zeisigen zu beantragen, um Verzögerungen im Sanierungsprozess zu verhindern. Dennoch erwartet die Volkswirtschaftskommission von der Gemeinde Zeisigen, dass sie weiterhin bemüht ist, den Beitrag von 100'000 entweder mit eigenen Mitteln aus der Gemeindekasse oder weiteren Spendeneinnahmen zu erhöhen, um den Maximalbeitrag vom Kanton zu verringern. Im Weiteren ist es der Kommission ein Anliegen, dass der Regierungsrat im Rahmen der Vereinbarung mit der SGV darauf hinarbeiten tut, eine langfristige Verpflichtung der SGV für die Anfahrt der Schiffsstation Telsplatte zu erzielen, sodass sich die SGV nicht in der kürzesten Zeit bezüglich Anfahrt der Telsplatte zurückziehen. In diesem Sinn beantragt Ihnen die Kommission, den Verpflichtungskredit vom Kanton von maximal 250'000 zu bewilligen. Ich bedanke mich bei meinen Kommissionsmitgliedern für die angeregte Diskussion in der Beratung vom Geschäft, dem Volkswirtschaftsdirektor, dem Generalsekretär Dr. Emil Kähling, am Vorsteher vom Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr Christian Raab für die kompetente Information. Danke vielmals.
Ich danke Landrätin Selin Huber. Das Wort für Sie treten ist offen. Ich bitte Landrat Marcel Bachmann.
Ja, geschätzter Präsident, meine Damen und Herren. Die FDP-Fraktion hat anlässlich ihrer Fraktionssitzung das Geschäft zum Kantonsbeitrag für die Sanierung der Schiffsstation Telsplatte beraten. Ich kann es vorwegnehmen, die FDP-Fraktion ist für Eintreten und wird dem Antrag der Regierung respektive dem Antrag der Volkswirtschaftskommission euch zustimmen. Für die FDP-Fraktion ist es klar, dass eine endgültige Schliessung der Schiffsstation Telsplatte keine Option ist. Das touristische Potenzial und die kulturelle Bedeutung mit der Telskapelle sind für Uri von Wichtigkeit. Und mit der Station am Weg von der Schweiz, in der Mitte zwischen Flielen und Zeisigen, ist die Station Telsplatte wirklich aufrechtzuerhalten. Mit dem Kostenteiler ist man einverstanden. Aus diesen Gründen wird die FDP-Fraktion am Antrag der Regierung und der Volkswirtschaft zustimmen und ist für Eintreten. Danke.
Danke. Ich gebe das Wort dem Landrat Alois Arnold, 65, von der SVP.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die SVP-Fraktion hat es geschafft, Schiffsstation Telsplatte ausführlich beraten. Für die SVP-Fraktion ist der Meinung, wenn die Schiffsstation nicht in Stand gestellt wird, kann die Schiffsstation Telsplatte nicht mehr angefahren werden. Vom schlechten Zustand von der Schiffsstation Telsplatte haben die Gemeinde Zeisigen und der Kanton schon länger gewusst. Die SG GV hat im Februar 2017 über einen schlechten Zustand von der Station informiert. Im Januar 2019 hat die Station die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Mit der Interpellation vom Theophil Zurflöss-Isigen, eingereicht am 5. April, ist die beim Kanton mit der Schiffstation und der SGV ein paar Tropfen Ewigkeitsgetriebe gekommen. Für die SVP-Fraktion hat die Ausplatte immer noch eine rechte Bedeutung, da jährlich doch 6'000 Personen im einsteigen. Es wäre schade, wenn die Schiffstation die Ausplatte in Zukunft nicht mehr angefahren würde. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und wird dem Antrag von 250'000 Franken für die Schiffstation die Ausplatte zustimmen.
Danke, Landrat Alois Arnold. Das Wort hat Landrätin Jolanda Jos von der SP Grüne.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch die Fraktion von der SP und der Grünen hat die Sanierung von der Schiffsstation Telsplatte eingehend diskutiert und ist für Eintreten. Obwohl der Kanton keine gesetzliche Verpflichtung zur Finanzierung für die Schiffanlagen kennt, unterstützen wir den Antrag für einen finanziellen Beitrag an die Sanierung. Die Fraktion sieht dabei den Gewinn für den Weg von der Schweiz und somit den Mehrwert für Uri. Der Gemeindebeitrag von Sisiken wird begrüßt, egal aus welcher Kasse das Geld kommt. Danke.
Danke, Landrätin Verena Walker. Sie haben das Wort für die CVP.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die CVP-Fraktion hat an der Sitzung vom 6. November über den Kantonsbeitrag für die Sanierung der Schiffstation Talsplatte beraten. Sie wird auf das Geschäft eintreten und einstimmig zustimmen. Die Schiffstation ist ein wichtiger Zubringer zum historischen Ort bei der Talskapelle und die wird gern besucht. Auch der Weg von der Schweiz wird an der Talskapelle vorbeigefährt. Darum soll die Finanzierung von der Schiffstation mit einem Beitrag vom Kanton sichergestellt werden. Eine Wiedereröffnung von der Schiffstation ist somit für breite Kreise von grossem Interesse. Die Gemeinde Sisiken hat Spendengelder generiert und will so die Finanzierung mit 100'000 Franken unterstützen. Es ist ein öffentliches Interesse der Gemeinde Sisiken, dass die Kapelle über die Talsplatte touristisch erschlossen wird. Darum ist die Frage, wieso die Gemeinde selber keinen Beitrag leistet. Diese Frage ist in der Fraktionssitzung berechtigt gestellt worden. Die CVP wird dem Kredit von 250'000 Franken zustimmen, damit die Talsplatte wieder mit dem Schiff erreichbar wird.
Danke, Landrätin Verena Walker. Das Wort zum Eintreten ist offen. Die Regierungsbank, Herr Volkswirtschaftsdirektor Urban Gammensinn.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, besten Dank zuerst einmal für die grundsätzliche Zustimmung und Unterstützung zu diesem Kreditantrag. Es sind gerade noch so zwei Fragen aufgelistet oder angetönt worden im Rahmen der Eintretensvoten. Das eine ist, es ist richtig, es ist relativ lang gegangen, bis wir jetzt das Geschäft hier vor dem Landrat haben und auch den Kredit bewilligt haben. Es ist aber auch so, dass wir da durchaus nicht gerade mit einer riesen Begeisterung in das Geschäft eingestiegen sind von unserer Seite. Umso mehr, als dass es eigentlich beim Start noch von 1 Million geredet worden ist und dass es also da einige Verhandlungen und Diskussionen gebraucht hat, ob und wer und wie, dass wir da überhaupt dann der Beitrag leisten. Wieso, dass die Gemeinde Gemeinde Sisiken da keinen eigenen Beitrag dazu leistet, da muss ich sagen, das ist im Rahmen von diesen Diskussionen nie ins Detail mit der Gemeinde so besprochen worden oder auch nicht eine Forderung von Seiten von uns und Kanton, sondern wir haben dann einfach gesagt, bringt 100'000 Franken, dann nachher können wir einfach darauf einsteigen, wie das es bringt, haben wir eine Art offen gelassen. Ich nehme aber die Bemerkungen entgegen und ernst. Wir haben da bereits schon in der erste weitere Gemeinden, die auf dem Weg Gesuche stellen für weitere derartige Beiträge. Wir werden da die 7 prüfen, aber sicher auch die Verhandlungen, die jetzt da im Landrat innen nehmen, in die Erwägungen mit einbeziehen. Es war zu erwarten, dass das unter Umständen zu weiteren derartigen Beiträgen kommt. Ihr seht, wir haben eine ganze Liste von derartigen Stationen, wo wir am See haben. Ihr wisst auch, dass Seelisberg bereits dran ist, das zu machen, der Treib. Und von dem her ist es zu erwarten gewesen. Ich bin trotzdem froh, dass ihr auf der Weg eingestiegen seid, dass wir da nicht mehr ein Gesetz machen, ich habe es vorher schon angetönt, sondern dass wir da einfach im Rahmen von der Kompetenz vom Landrat einen Beitrag könnt sprechen und entsprechend das euch einzeln aushandeln. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass man das nicht kann in ein Gesetz oder in etwas Geschriebenes hinein tun, wo am Schluss die Lösung für rund um den See bringen tut, für jede Situation in den Gemeindekassen innen oder allfällig auch für die Situation, wo irgendwann wieder in der Kantonskasse herrschen kann. Von dem her bin ich froh um die Unterstützung und Zustimmung für euch den Weg, den ihr hier unterstützt. Und danke vielmals. Merci.
Ich danke dem Volkswirtschaftsdirektor. Das Eintreten ist nicht bestritten, somit gilt als beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung und gehen den Bericht vom Regierungsrat an Landrat. Römisch 1 Zusammenfassung. Römisch 2 ausführlicher Bericht. Erstens Ausgangslage. Zweitens Interpellation Theophil Zurfler Sisiken zur Sperrung Schiffsteg Telsplatte. Drittens Bedeutung der Telsplatte. Viertens Zustand Schiffanlegestelle Telsplatte. Die Unterpunkte tun jetzt nicht einzeln aufzählen. Zu fünftens Rollenklärung. Das geht bis Seite 7. Sechstens Finanzierungsmodell. Siebtens präjudizieller Charakter. Dann Römisch 3 Antrag. Gibt es keine Wortmeldungen? Die Landrätliche Volkswirtschaftskommission empfiehlt, den Antrag vom Regierungsrat ohne Änderung anzunehmen. Wir kommen in dem Fall zur Abstimmung über einen Antrag. Wobei ich zuerst noch möchte beliebt machen, die zwei Punkte. Erstens, zwei Anträge für Beitragsleistung des Kantons an die Sanierung der Schiffsstation Telsplatte in Höhe von 600.000 Franken wird ein Verpflichtungskredit von maximal 250.000 Franken bewilligt. Mit der Basiskostenschätzung plus minus 20% vom April 2018. Und der Antrag 2, der Regierungsrat wird ermächtigt, die entsprechenden Zusicherungen nach Maßgabe des Finanzierungsmodells abzugeben. Dass wir diese zwei Anträge würden in globo mit einer Abstimmung darüber befinden. Wer mit dem Vorgehen einverstanden ist oder nicht einverstanden ist, sollte die Hand erheben und etwas sagen. Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zur Abstimmung. Wer diese zwei Anträge, wie vorher abgelesen, wird annehmen, soll das mit Plus anzeigen, Minus ist Ablehnung und X ist Enthaltung. Die Abstimmung ist zu Ende. Sie haben auch die Abstimmung einstimmig mit keiner Enthaltung angenommen. Es sieht nach einem Rennen aus heute. Wir kommen zum Traktandum 2.3. Vorschusskredite Hochwasserereignis vom 10. Juni 2019 und Hochwasserereignis vom 26. bis 28. Juli 2019. Wir kommen zum Eintreten. Ich bitte Kommissionspräsident Daniel Furrer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann das kurz machen. Bei uns haben die Vorschusskreditbegehren keine grossen Wellen gerührt. Nachtragskredit und auch der Vorschusskredit ist von der Finanzkommission einstimmig genehmigt und in dem Sinn zur Kenntnis genommen worden.
Danke für das sehr kurze Votum. Wir sind beim Eintreten. Ich bitte Landrat Michael Arnold.
Ja, geschätzter Präsident, meine Damen und Herren, gemeinsam für alle Fraktionen beantrage ich Eintreten vom Geschäftsvorschusskredit von diesen Hochwasserereignissen. Es handelt sich um 3 Kredite. 2 betreffen das Hochwasserereignis vom 10. Juni. Dabei sind die Gemeinden Wasser und Gurtnellen, Vorschusskredit 1, sowie Gemeinden Seedorf, Spielig und Wasser, Vorschusskredit 2, betroffen. Bei beiden Ereignissen haben die Massnahmen zur Wiederherstellung der Hochwassersicherheit und zur Verringerung von zusätzlichen Gefahren zwingend müssen ausgeführt werden. Beim Vorschusskredit 3 haben die Starkniederschläge vom 26. bis 28. Juli zu 2 Mauergängen im Schipfenbach in Sillen geführt. Das Geschirrmaterial hat sich dann im Geschirrsammler Schipfenbach abgelagert und das hat dringend müssen ausgepackert werden. Die relativ hohen Kosten erklären sich hauptsächlich dadurch, dass das Aushubmaterial nicht mehr verwertet werden und auf Deponien zugeführt werden müssen. Die Vorschusskredite sind durch die Finanzkommission auf dem Korrespondenzweg als dringlich erklärt worden und die Arbeiten sind nach meinem letzten Wissensstand ausgeführt worden. Die Vorschusskredite in Beilage 1 bis 3 werden von allen Fraktionen einstimmig zur Kenntnis genommen.
Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Dann möchte ich an Finanzdirektor Janet Urs das Wort geben.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich kann es ebenfalls sehr kurz machen. Bei diesen genannten Ereignissen sind es alles Ereignisse, die unvorhergesehen sind. Es sind Ereignisse, wo man sehr schnell handeln musste, um noch grösseren Schaden abzuwenden und um den normalen Zustand wieder herzustellen. Ich danke Ihnen für das Eintreten und auch für die positive Beantwortung im Rahmen von der Zirkulation von der Finanzkommission.
Danke, Regierungsrat Janet Urs. Jetzt keine weiteren Wortmeldungen geben, kommen wir in die Detailberatung hinein. Wir kommen den Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat. Römisch 1, Kenntnisnahme, Vorschusskredit, Hochwasserereignis vom 10. Juni 19. Da, in dem Zusammenhang würde ich gerade auch auf Beilage 1 verweisen. Als nächstes Römisch 2, Kenntnisnahme, Vorschusskredit, Hochwasserereignis vom 10. Juni 2019. Da auf Beilage 2 verweisen. Dann Römisch 3, Kenntnisnahme, Vorschusskredit, Hochwassereignis vom 26. bis 28. Juli 2019. In dem Teil gerade auch noch auf Beilage 3 verweisen. Römisch 4, Antrag. Die Anträge, die 3 heissen, erstens der beschlossene Vorschusskredit Hochwasserereignis vom 10. Juni 2019 über 100.000 Franken gemäss Beilage 1 wird zur Kenntnis genommen. Antrag 2, der beschlossene Vorschusskredit Hochwasserereignis vom 10. Juni 2019 über 100.000 Franken gemäss Beilage 2 wird zur Kenntnis genommen. Und dritte Antrag, der beschlossene Vorschusskredit Hochwasserereignis vom 26. bis 28. Juli 2019 über 350.000 Franken gemäss Beilage 3 wird zur Kenntnis genommen. Da es nicht mal eine Wortmeldung gegeben hat, würde ich vorschlagen, dass wir die 3 einzelnen Anträge dann zusammenfassen und in globo mit einer Abstimmung darüber abstimmen. Scheinen alle damit einverstanden zu sein. Wir kommen zur Abstimmung. Wer die 3 Anträge annehmen will, tut das mit dem Pluszeichen angeben, minus Ablehnung, X Enthaltung. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben die 3 Anträge mit 60 bei keiner Enthaltung einstimmig angenommen. Ich danke vielmals. Ich habe es am Anfang nicht erwähnt. Wir haben heute Besuch vom Grossratsbüro Kanton Bern, also Kantonsparlament Bern. Die kommen etwa am 9:45. Und da wir jetzt eigentlich recht gut vorwärts gekommen sind, würde ich vorschlagen, bis am 9:45 Pause zu machen. Wir begrüßen die. Und nachher werden dann die Gäste da hinten noch beiwohnen, bis sie später eine Führung in Altdorf machen. In dem Fall Pausen ist eröffnet.